Ja, wir sind als Gemeinde, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, die Besucher sind oder nicht dabei waren die letzten Sonntage, wir sind mitten in einer Predigtreihe, und zwar im Alten Testament, in dem Buch Richter. Wir hatten vorletzten Sonntag die Einleitung zum Buch Richter, letzte Woche Sonntag den ersten Richter. Und heute machen wir mit den nächsten beiden weiter, wobei nur die einer oder eine Richter ist und die andere ist ein Feldherr oder ein Helfer. Und zwar geht es heute um Deborah und Barak. Ich habe die Überschrift so gesetzt: Die eine kann, soll aber nicht, der aber soll, kann nicht. Das ist im Buch Richter, Kapitel 4 und 5. Wir befinden uns zeitlich auf der Weltgeschichte nicht so, wie es da oben links steht, 3000 Jahre vor Christus, sondern vor 3000 Jahren, also das heißt ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Wir haben hier sieben Richter. Im Buch Richter finden wir noch mehr Richter, aber wir werden nur sieben Richter anschauen. Letztes Mal hatten wir den Richter Ehud. Genau, wer hat da letztes Mal gepredigt? Wer weiß es noch von den Kindern? Papa, ja. Hier sitzen viele Papas. Genau. Ja, Johann Reger hat uns letztes Mal über Ehud gepredigt und ich mache dann heute mit Deborah und Barak weiter. Es ist eine Zeit, wie gesagt, 1000 Jahre vor Christus. Es ist die Zeit, wo in Israel noch keine Könige waren. Später nach der Richterzeit, da sieht man es auch unten rechts, Beginn des Königtums in Israel unter Saul. Nach der Richterzeit kamen dann die Könige in Israel. Kurz zum Aufbau der heutigen Predigt. Ich möchte gleich einfach ein paar einleitende Gedanken weitergeben. Dann möchten wir uns einmal die Geschichte lesen. In Kapitel 4, da finden wir die eigentliche Geschichte. In Kapitel 5, da möchte ich weniger darauf eingehen. Da ist quasi so ein Siegeslied von Barak und Deborah. Das wird einfach zu viel werden. Dann einfach ein Kurzprofil von Deborah und Barak. Dann drei Punkte habe ich. Gemeinsam stark statt Statusdenken. Vertrauen schlägt Zögern. Liebe zum Herrn hat Folgen. Und dann eine Zusammenfassung am Ende. Zu den einleitenden Gedanken. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, das Alte Testament, das Neue Testament, warum ist das so, dass im Alten Testament wir ganz viel von Gewalt, von Mord, von Krieg, von Ausrottung, Brutalität, Blutvergießen, Verrat und so weiter, warum ist das geprägt, warum ist da so ein Unterschied, warum lässt ein Gott, der Liebe ist, so etwas zu oder warum befiehlt er sogar, Menschen zu töten oder auszurotten, wie können wir das einordnen? Nun, ich kann die Frage nicht beantworten, warum Gott das macht, aber einfach, um ein bisschen nachvollziehen zu können, warum das so ist, habe ich mir einfach Gedanken gemacht, warum handelt Gott manchmal so? Oder warum lässt Gott, ein Gott der Liebe, andere Völker vernichten oder ausrotten? Und wenn wir so ein bisschen schauen, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da würden wir sagen, vielleicht, okay, wir verstehen, wenn Gott da so handelt, vielleicht Plagen schickt, weil das Volk Israel ist ja wirklich in Gefangenschaft, in einer Knechtschaft. Und dass Gott diese Ungerechtigkeit einfach irgendwie abstrafen will oder diese Ungerechtigkeit irgendwie beseitigen will, dass Gott dann so handelt. Aber Gott führt dann sein Volk raus aus Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und wohin führt er das Volk oder was hat er ihnen gesagt, wohin soll das Volk? In das Volk Kanaan. Ist das Volk Kanaan ein Niemandsland? Ist das unbewohntes Land? Nein, in dem Land haben viele Völker gelebt. Einige habe ich einfach aufgeschrieben. Dort haben die Kanaaniter gelebt, die Moabiter, die Hethiter, die Amoriter, die Perisiter, die Heriter, die Jebusiter, Jesuiter, Ginashiter, Philister und Phönizier und so weiter. Also viele Völker haben dort gelebt. Und Gott sagt, geh hin, oder ich will euch ein Land geben, das nicht Niemandsland ist, sondern andere Menschen leben dort. Und Gott befiehlt und sagt sogar, geht hin, bringt alle um, rottet sie aus und nehmt dieses Land auf, teilt euch auf und lebt darin. Wie kann ein Gott der Liebe so etwas fordern oder die Menschen dazu auffordern, so etwas zu tun? Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch ein Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott der Gnade, aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Wenn wir uns einfach die Völker anschauen, die dort gelebt haben, was sie ausgemacht hat oder wie sie gelebt haben, so finden wir das eigentlich in der ganzen Bibel oder insbesondere im Alten Testament auch so einen Leitfaden. Zum Beispiel bei Noah, warum hat Gott damals die Sintflut geschickt? Weil die Bosheit so groß war. Zum Beispiel auch bei Jona, warum wollte Gott Ninive umbringen? Es heißt doch, dass die Bosheit an Gott herangetragen wurde oder dass die Bosheit zu Gottes Ohren kam. Es gibt ein gewisses Maß, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist etwas erreicht, jetzt muss ich eingreifen. Einfach mal, ich habe mir so ein bisschen rausgeschrieben, was damals so die Menschen geprägt hat oder wie die damals gelebt haben. Zum Beispiel gab es Kinderopfer, das heißt, man hat den Moloch und den Baal, das waren Götzen, man hat erstgeborene Kinder bei lebendigem Leib verbrannt, um diesen Götter gnädig zu stimmen. Es gab kultische Prostitution im Tempel, der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera und Astarte hat man ja Prostitution im Tempel praktiziert. Es gab Nekromantie und Magie, das heißt Totenbeschwörung, Wahrsagerei, Zauberei. Im gesellschaftlichen Leben sexuelle Praktiken wie Inzest, Bestialität, Verkehr mit Tieren, Homosexualität. Es gab Götzenkult, Selbstverletzung, Ritual und Okkultismus. Das war der Alltag von den Götzen oder von den Menschen, von den Völkern, die dort gelebt haben. Und Gott hat gesagt, jetzt ist das Limit erreicht, jetzt ist das Maß voll und Gott schickt sein Volk Israel und sagt, ihr sollt diese Völker vernichten. Jetzt könnte man dann sagen, okay, aber wenn das Volk Israel dahin kommt, vielleicht ist das ja so wie bei Ruth, dass nachher die Völker sagen, okay, wir sehen, das ist ein gutes Volk, vielleicht werden wir auch so, wie Ruth gesagt hat, dein Gott ist mein Gott. Aber Gott weiß genau, wenn das Volk dahin kommt und die Menschen dort nicht vernichtet oder ausrottet, dann wird es nicht eine lange Zeit dauern, bis das Volk Israel genauso leben wird wie die. Nicht andersrum, dass sie deren Gott, den Gott Israels annehmen, sondern genau andersrum. Deswegen sagt Gott vernichtet, weil Gott genau weiß, was passieren wird. Aber Gott ist nicht ein Gott, der Ansehen der Person hat. Das sagt, okay, das ist mal Volk Israel, die dürfen sich alles erlauben, die sind nie schuld, so wie wir das manchmal vielleicht als Eltern tun. Unser Kind, mein Sohn, meine Tochter ist nie schuld, immer sind andere schuld. Gott ist nicht so, Gott handelt so mit seinem Volk Israel nicht, er hat nicht Ansehen der Person und sagt, nur weil es mein Volk ist, drücke ich beide Augen zu. Nein, auch mit seinem Volk handelt Gott so. Gott schickt sie in die babylonische Gefangenschaft. Auch hier in der Zeit von den Richtern sehen wir, dass Gott sie an andere Völker verkauft, um einfach zu zeigen, das geht so nicht. Ihr seid zu weit gegangen, ihr seid von mir abgewichen, um einfach einen Reset zu machen. Deswegen lässt Gott solche Dinge zu oder befiehlt Gott solche Dinge. Einfach um das so ein bisschen einzuordnen, ich kann es nicht erklären, warum Gott so handelt, aber einfach um dieses bisschen nachzuvollziehen. Und es war damals durchaus einfach die Sprache, die damals die Leute gesprochen haben. Wir lesen auch davon im Alten Testament, dass es eine Zeit war, wo jeder getan und gedacht hat, so wie es in seinen Augen richtig war. Es gab nicht so wie bei uns vielleicht das Grundgesetz oder ein gewisses Level, gewissen Standard. Das kam eigentlich bei dem Volk Israel damals, dass Gott das gesagt hat. Aber einfach so ein bisschen das, um nachzuvollziehen, wenn wir auch weiter in dem Buch Richter gehen, die anderen Richter, warum Gott so handelt. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Mit dem Vers 30, Richter 3, Vers 30, damit hat damals Johann geendet. So wurde Moab zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt und das Land hatte Ruhe 80 Jahre, Richter 3, Vers 30. 80 Jahre, ist das eine lange Zeit oder ist das eine kurze Zeit? Das heißt, sie hatten Ruhe, was bedeutete das? Das war, alles lief da perfekt. Ich denke mal, in den 80 Jahren ist schon so einiges passiert. Und damit beginnen wir dann auch gleich, wenn wir gleich den Text lesen werden. Ich habe einfach mal geschaut, was ist so in den letzten 80 Jahren in Deutschland passiert. Das ist gerade so ein guter Vergleich in 80 Jahren in Deutschland. Da sehen wir in der Nachkriegszeit 1945 bis 1960, da waren 90% der Menschen entweder in der katholischen oder evangelischen Kirche oder ihr hatten irgendwas mit Gott und Religion zu tun. Dann kam 1968 die Studentenbewegung, wo man gesagt hat, wir wollen diese christlichen Werte, diese christlichen Strukturen, dieses Bild von Familie, Vater, Mutter, Kind und so weiter, oder diese gewissen Normen wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen das Ganze durchbrechen, aufbrechen. Jeder darf selber entscheiden, wie er leben möchte. Es gab verschiedene andere Lebensformen. Also diese Studentenbewegung oder Studentenrevolution 1968. Dann mit 1990 kam die Diversität und Globalisierung. Das heißt, jeder kann irgendwie, es gibt keine Wahrheit, jeder hat irgendwo recht, jeder kann glauben, was er möchte, jeder darf tun, solange es keine Straftat ist, tun, was er möchte. Einfach gewisse Dinge wurden nach und nach abgeschafft. Und heute sind wir, wo wir sind, dass nur noch eine Minderheit der Deutschen irgendwie einen Bezug zur Religion, zur Kirche haben. Damals 90%. waren irgendwie religiös in einer Gemeinde, in einer Kirche. Heute ist das wirklich nur noch ein Bruchteil, eine Minderheit. Also in den 80 Jahren Deutschland ist einiges passiert. Genauso war das auch damals. Also einfach als Fazit. Deutschland hat sich in den letzten 80 Jahren von einer homogenen, also wertebasierten, stabilen oder gleichbleibenden traditionellen christlichen und wertekonservativen Gesellschaft zu einer hochgradig individualisierten, säkularen und pluralistischen Moderne entwickelt. Das war so die Entwicklung von Deutschland. Einfach nur, dass wir nicht einfach vielleicht einfach die Menschen damals zeigen und sagen, ja, wie konntet ihr nur? Wir sehen einfach dieses Prinzip, dass sich das immer wieder wiederholt. Nicht, dass der Mensch immer besser wird, näher zu Gott kommt, sondern genau das Gegenteil passiert. Gut. Richter 5, 6 bis 8. Ich möchte einfach mal, vielleicht nochmal einfach zeigen, wie dort damals die Gesellschaft aussah. Das heißt, 80 Jahre gingen vorbei, wo wir gleich in den Text einsteigen. Was prägte damals die Menschen oder wie sah das damals dort aus? So in Richter 5, Vers 6 heißt es, zu den Zeiten Schamgas, das heißt, das ist ein Richter, der kurz davor war, von dem wir nur einen Satz finden, zu den Zeiten Schamgas, des Richters Anats, zu den Zeiten Jaels, waren verlassen die Wege. Und die auf den Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wege. Starke fehlten in Israel, fehlten sie. Bis du, Deborah, aufstandest, eine Mutter in Israel. Man erwählte sich neue Götter. Damals kämpfte man in den Toren. Andere Übersetzung sagt, es gab wenig Brot. Es war kein Schild noch Speer unter 40.000 in Israel zu sehen. Also das war damals die Situation, wo wir gleich einsteigen in den Text, das war damals die Situation. Nicht ein prächtiges Israel, nicht eine prächtige Nation. Sie waren militärisch kaum ausgestattet. Es gab nicht ausreichend zu essen wahrscheinlich, eine unruhige Zeit. Irgendwie lag alles so ein bisschen brach, keine Motivation, weil sie auch unterdrückt wurden. Wir wollen einfach jetzt hier mal in den Text einsteigen, bevor ich noch zu viel rede. Genau, das ist jetzt ein bisschen längerer Text, wer mitlesen möchte, vielleicht in der Bibel oder auch hier vorne. Aus Richter Kapitel 4 von 1 bis 24 möchte ich lesen. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Das war der Richter, von dem wir letzte Woche gehört haben. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan. Also Gott handelt mit seinem Volk genauso wie mit anderen Völkern. Er hat kein Ansehen der Personen. Von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera. Der wohnt in Haroshet, der Heiden, und die Israeliten schrien zum Herrn, dem Jabin. Denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Hauptmann Jabins, zu dir führen, zu dem Bach Kishon, mit seinen Wagen und mit seinem Heer, und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will ich auch ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein und diesen Siegeszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf mit ihm 10.000 Mann. Deborah zog mit ihm. Jetzt habe ich einen zu weit gemacht. Vers 11 weiter. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern, vom Geschlecht Hobabs, mit dem Sohn, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zananim, bei Kedesh. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen werde. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eisernen Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet, den Heiden, an den Bach Kishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in seine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berg Tabor hinab und die 10.000 mit ihm. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinen Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwertes, so dass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Kenitas Heber. Denn der König Jabin von Hazor und das Haus Hebers des Kenitas lebten miteinander in Frieden. Jabel aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand. Dann nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken, so starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel. Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. So viel zum Text. Ich habe einfach mal noch mal eine Karte gemacht, dass wir so ungefähr wissen, wo wir auf der Karte sind. Links sieht man damals die Karte, wie das aussah. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege mit dem Fokussieren. Also bitte? Also. Ah, da oben, da ist es. Genau, hier oben sind wir ungefähr. Ja, und er sollte Naphtali und Sebulon, das sind hier die beiden, einmal das Lilane und hier vorne die beiden, sollten zum Krieg hinaufziehen. Ne? So sind wir hier. Das wäre heute ungefähr hier oben, haben wir den See Genezareth, so dass es dann heute das heutige Israel, daneben Syrien, Jordanien und Ägypten. Einfach so, dass wir das so ein bisschen geografisch einordnen können. Die Bibel berichtet uns nicht ganz so viel, also über Paulus oder Petrus finden wir ein bisschen mehr Informationen. Aber das ist einfach so als Kurzprofil. Deborah, der Name bedeutet Biene. Eine Biene ist eigentlich fleißig, sie ist auch scharfsinnig. Sie ist eine Prophetin, aber gleichzeitig auch eine Richterin. Sie ist übrigens die einzige weibliche Richterin, die wir im Buch Richter finden. Auch die einzige, die gleichzeitig eine Prophetin und eine Richterin ist. Also Richter meint jetzt nicht in dem Sinne, wie wir das kennen, vielleicht in einem Gericht, der nur Recht spricht, sondern Richterin, da war damals mehr, war ein Stück weit für das Politische, für das Wirtschaftliche, für das Allgemeine zuständig, nicht nur einfach um Recht zu sprechen. Das hat sie natürlich auch getan. Sie war verheiratet, nicht mit dem Barak, das war der Feldherr, aber mit Lapidot hatten wir gelesen. Im Kapitel 5 heißt es, sie ist Mutter in Israel. Es kann so gemeint sein, dass sie wirklich Mutter war und Kinder war, hatte, oder aber Mutter im Sinne von bildlich, dass sie sich wie eine Mutter um Israel gekümmert hat, weil sie Richterin und Prophetin gleichzeitig war. Also Prophetin, eine direkte Beziehung mit Gott. Sie hat das gesagt, Gott hat ihr etwas gesagt und sie hat das weitergesagt. Genau. Was ich einfach so feststellen konnte, so in der Geschichte, sie war sehr mutig. Sie war gehorsam, Gott gehorsam. Sie war treu in dem, was sie getan hat. Sie hatte Gottvertrauen, sie war angesehen im Volk, die Menschen kamen zu ihr, um nach Rat zu fragen. Sie hatte Autorität, sie war einflussreich und sie war gleichzeitig auch demütig. Von Barak bedeutet Blitz und vom Blitz kennen wir Energie und Schnelligkeit. Er war, wie gesagt, nicht der Mann von Deborah, er war ein Feldherr, das heißt ein Feldhauptmann, er war der Anführer von der Armee, die keine Spieße und keine Schwerter hatten oder kaum Spieße und Schwerter hatten, aber doch waren einige Männer da, die kämpfen konnten oder sollten, und er war deren Anführer. Deborah wird sonst eigentlich nirgendwo mehr in der Bibel erwähnt, während wir Barak in Hebräer 11, 32 und 33 erwähnt finden, unter den Glaubenden. Ja, in Hebräer 11 werden uns glaubende Personen erwähnt, aus dem Neuen, aus dem Alten Testament. Und da finden wir interessanterweise den Barak, aber die Deborah nicht. Bei Barak sehen wir, dass er zunächst einmal ängstlich ist, vorsichtig ist, dass er sehr pragmatisch und logisch und rational denkt. Aber auf der anderen Seite ist er auch gehorsam. Er vertraut später Gott. Wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, sehen wir, da kam mir so ein bisschen dieser Gedanke, da werden wir dann schon bei den Punkten, bei dem Punkt 1, gemeinsam stark statt Statusdenken. Deborah, die eine Richterin war, die eine Prophetin war, die Autorität hatte und die bei ihr gelang ist, weil sie einfach auch Richterin, Prophetin war, sie hat einfach eine gute Beziehung zu Gott gehabt. Das Volk, sie war angesehen im Volk. Und jetzt hätte sie ja sagen können, okay, ich habe die Autorität, ich habe das Volk hinter mir, das Volk gehorcht mir. Und warum soll Barak in den Krieg ziehen? Ich mache es einfach selber. Da können wir einfach mal lesen, die Verse 6 bis 9 noch einmal. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoabs aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Zebulon? Also für mich lesen sich diese Worte so, oder für mich, so wie ich das verstehe, hat er, Barak, schon mal den Befehl von Gott, vielleicht von Deborah auch bekommen, dass er hingehen sollte und kämpfen sollte. Ich weiß nicht, vielleicht von Deborah, vielleicht auch von jemand anderem, vielleicht von Gott selber. Und hier erinnert sie ihn nochmal direkt und sagt, hat dir der Herr nicht gesagt, du weißt doch, was du tun sollst, warum tust du das nicht? Also ist erstmal ängstlich. Ich dachte, warum ist er ängstlich? Ich musste da so ein bisschen an David und Goliath denken. Wir haben von dem Volk hier gelesen, dass sie 900 eiserne Wagen haben. Von dem Volk Israel hatten wir gelesen, dass sie nicht mal vernünftige Speere und Spieße hatten. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie David und Goliath. Ja? Goliath, der dasteht in seiner Rüstung, eigentlich fast überall gepanzert, dass noch kaum ein bisschen Haut oder Person zu sehen ist. Da ist ein David, der mit einer Schleuder, die Rüstung war ihm zu schwer, dasteht. Und mit einer Steinschleuder, kein Speer, kein Spieß, das ist alles ein bisschen zu schwer, unhandlich. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor. Und dieser Feldhauptmann Barak, er hat auch so die Situation eingeschätzt. Er sagt, wir sind vielleicht von der Personenanzahl viele, aber was können wir da ausrichten? Was können wir hier machen? Also ich bin Feldhauptmann, ich kann das doch ein bisschen einschätzen, und keine Chance. Eigentlich so wie bei David und Goliath. Aber das Interessante oder das Gute ist, dass wir hier sehen, nicht, dass das Volk Israel gekämpft hat, sondern dass Gott vorangezogen ist. Gott hat gesagt, geh hin. Nicht ihr müsst kämpfen, sondern ich gehe vor euch her und ich werde für euch kämpfen. Genauso eigentlich wie bei David und Goliath. Es ist nicht das große Talent von David war, dass er so gut zielen konnte, sondern Gott hat es einfach so geschenkt, dass er genau den Goliath da getroffen hat, wo er nicht geschützt war, und deswegen hat er ihn besiegen können. Und ich kann mir das einfach so ein bisschen gut vorstellen, wie das so ist, wenn wir manchmal vor solchen Sachen stehen, auch in unserem persönlichen Leben, eben so vor solchen Herausforderungen stehen und sagen, also das, was ich jetzt machen soll oder das, was auf uns zukommt, also beim besten Willen, das geht vorne und hinten nicht. Das ist viel zu groß für uns. Wir sind dann mutlos, wir sind dann vielleicht ängstlich, so wie es Barak war. Wir sind überfordert mit der Situation. Vielleicht ist es manchmal in unserer Familie, vielleicht manchmal im Beruf, vielleicht einfach unter Freunden, vielleicht auch sogar in der Gemeinde mit gewissen Dingen und Aufgaben. Und wir sehen rein logisch und menschlich, das ist nicht möglich. Es ist nicht zu schaffen. So hat auch Barak gedacht. Und Deborah kommt und sagt ihm, du weißt doch, Gott hat dir gesagt, diese Aufgabe ist von Gott. Du musst nicht alleine kämpfen, du musst nicht hier logisch denken, sondern du hast einen großen Gott hinter dir. Und ich fand das so interessant oder so gut, dass es hier heißt, und als es ihnen so schlecht ging, sie riefen zu Gott. Sie hätten ja vielleicht auch andere Völker fragen können, könnt ihr uns nicht unterstützen, vielleicht können wir irgendwie einen Deal machen. Nein, sie besinnen sich auf Gott zurück, obwohl sie zu der Zeit viele andere Götter hatten. Irgendwie dümpelte sich das so ein bisschen vor sich her alles, aber in dieser Zeit rufen sie zu Gott. Wenn es uns so geht, wenn wir vielleicht vor solchen Situationen sind, rufen wir zu Gott? Oder welche Mittel ergreifen wir, um vielleicht gewisse Dinge zu tun, die so groß scheinen, wie bei Barak, wie das hier auch bei Barak war? Das Volk ruft zu Gott, Gott hilft, Gott sagt, geh und mach das, du sollst sie besiegen, du schaffst das, denn ich gehe vor dir her und werde sie besiegen. In Hebräer 10, Vers 24 heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das dürfen und sollen wir einfach als Gemeinde in der Gemeinde tun, dass wir aufeinander Acht haben. Wie geht's dem anderen? Braucht er vielleicht Hilfe? Dass wir vielleicht so wie eine Deborah sind und hingehen und sagen, pass auf, du hast vielleicht deine Aufgabe, mach das. Einander motivieren, aufeinander Acht haben und anspornen zur Liebe und zu guten Werken. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es, darum tröstet euch untereinander und ein jeder erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Damals in Thessalonich in der Gemeinde war das positiv, war das gut, dass sie es getan haben. Und ich wünsche dir und ich wünsche es mir, dass wir das auch tun, weil jeder hat irgendwo so eine Herausforderung, eine Gabe in der Familie, in der Gemeinde, dass wir voneinander Acht haben, ermutigen und erbauen, so wie es Deborah eigentlich auch hier getan hat. Sie hat ihn aufgefordert und hat ihn einfach auch gezeigt, es ist etwas, was von Gott kommt. Der Herr hat es dir gesagt. Der zweite Punkt, Vertrauen schlägt Zögern. Also er zögerte, weil er Angst hatte und Richter, die Verse 12 bis 16 möchte ich da auch nochmal lesen. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen werde. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet, der Heiden, an den Bakishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. Gott gibt dir dieses Volk in seine Hand, trotz dieser 900 Wagen und du mit deinen paar Schwertern und paar Spießen. Denn der Herr ist vor dir ausgezogen. Es ist wichtig, dass wir einfach wissen, dass wir das im Kopf haben, dass wenn wir eine Sache für Gott oder mit Gott tun, dass der Herr hilft. Dass er nicht sagt, geht und macht mal, sondern Gott zieht voran, Gott geht voran und sie mussten nicht mehr kämpfen. Gott hat damals bei den Völkern so eine Angst, so eine Verwirrung geschaffen, dass sie einfach gedacht haben, da ist so ein mächtiges, großes Volk und sie sind einfach totales Chaos geschaffen, dass sie gegenseitig umgebracht haben und weggelaufen sind und eigentlich so auch den Krieg dann oder die Schlacht verloren haben. Also Gott war es, der dafür gesorgt hat. Wie gesagt, ich hatte das schon von David und Goliath erwähnt, so ist das auch manchmal in unserem Leben, einfach große Dinge. Manchmal sind Aufgaben unmöglich für uns im Beruf, in der Familie, in der Gesundheit, vielleicht unter Freunden. Aber das, was bei uns unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das haben wir hier gesehen, wenn der Herr vorangeht, Gott zieht voran, wenn wir die Sache für den Herrn oder mit dem Herrn tun, dann dürfen wir uns sicher sein, dass der Herr hilft. Dass wir nicht auf uns, auf unsere Kraft alleine vertrauen müssen oder brauchen. Der dritte Punkt, Liebe zum Herrn hat Folgen. Im Kapitel 5, da ist es in Vers 31, so sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Jetzt wisst ihr, woher die Inspiration für dieses Lied kam, das wir gerade gesungen haben, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. In 5. Mose 6, Vers 5, da heißt es, da sagt Gott damals zu dem Volk Israel gesagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das war wichtig, die Liebe zu Gott, damit sie an Gott festhalten. Aber wenn die Liebe zu Gott weicht, dann nimmt die Liebe zu anderen Dingen, dann haben wir eine Liebe zu anderen Dingen, die uns von Gott wegbringen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, da werden uns Menschen beschrieben, wie sie in der letzten Zeit sein werden. Und ich fand einen Satz oder eine Aussage interessant. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott, oder es heißt in anderen Übersetzungen, sie lieben die Wollust oder das Vergnügen mehr als Gott. Das ist mir so immer wieder so im Kopf. Da wird eine Palette von Dingen aufgezeigt, wie die Menschen sein werden. Und unter anderem dieser Satz, sie lieben die Ausschweifung oder die Wollust oder das Vergnügen mehr als Gott. In diesem Siegeslied von Deborah im Kapitel 5, das Lied endet so, die ihn aber lieb haben, also Gott lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Und einfach vielleicht auch so als Frage, wen habe ich lieb? Habe ich das lieb, wie es hier steht, die Ausschweifung, die Wollust oder das Vergnügen mehr als Gott? Wen habe ich lieb oder was habe ich lieb? Gott hat im Alten Testament schon gesagt zu dem Volk, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und als Jesus gefragt wurde, damals im Neuen Testament, was ist das größte Gebot? Was hat er gesagt? Du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das Wichtigste, das ist das Größte. Dann wird auch das andere funktionieren. Ich komme zum Schluss und möchte einfach hier nochmal zusammenfassen. Gott hasst die Ungerechtigkeit und die Sünde. Deswegen hat er auch befohlen oder hat ein gewisses Maß, wo er sagt, jetzt ist das Maß erreicht und jetzt ist genug. Und Gott handelt dann auf seine Art und Weise. Und auch einmal am Ende unseres Lebens werden auch wir einmal vor Gott stehen. Und jeder Mensch wird Rechenschaft geben für das, was er getan hat auf dieser Erde. Gott macht das vielleicht heute nicht mehr so wie damals mit dem im Alten Testament, dass er andere Völker sagt, geht hin und rottet sie aus. Vielleicht macht Gott das so ein Stück weit so. Aber so im Großen und Ganzen finden wir das nicht. Und trotzdem sagt uns Gott, dass jeder Mensch von uns am Ende seines Lebens vor Gott stehen wird und Rechenschaft geben wird für das, was ich und was du getan haben. Wir haben uns angeschaut, einfach die Entwicklung von Deutschland. Das ist immer wieder ein Prinzip, das wir finden bei einem Land, vielleicht auch ein Stück weit in einer Gesellschaft, vielleicht auch ein Stück weit in einer Gemeinde sogar, wenn die Gemeinde da nicht darauf achtet, dass sie nicht eher zu Gott hin sind, sondern es ist Arbeit. Wenn man sich einfach gehen lässt, ist das eher so, dass man sich immer weiter von Gott entfernt. Das sehen wir an Deutschland. Und genauso war das auch damals. Wir haben uns das Kurzprofil von Barack und Deborah angeschaut. Einfach nochmal diese drei Punkte, gemeinsam stark, statt Statusdenken. Deborah hat nicht gesagt, ich mache das einfach mal alleine, ich habe ja den Einfluss und Gott wird das schon irgendwie machen. Nein, Gott hat klar die Aufgaben definiert und gesagt, Barack, der als Feldherr, als Kriegsmann da war, er sollte diese Aufgabe übernehmen, er sollte in den Krieg ziehen. Aber Deborah hat ihm geholfen, ist mitgegangen, das war in Ordnung. Und so dürfen auch wir einander unterstützen. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Dass wir uns die Aufgaben nicht wegnehmen, sondern dass wir gerne unterstützen und helfen. Dass wir Vertrauen lernen, auch wenn es menschlich unmöglich ist, schwierig ist, kein Ausweg, keine Chance, aber bei Gott sind wirklich alle Dinge möglich. Und wir haben einfach am Ende auch gesehen, die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wenn die Sonne aufgeht in ihrer Pracht, dann hat das etwas Großes, etwas, was Leben schenkt, etwas Schönes und eigentlich nichts oder nicht etwas Negatives. So sollen die Menschen sein, die Gott lieben. Ja, Amen. Das war soweit zu Deborah und Barak. Nächste Woche Sonntag geht es dann mit Gideon weiter, mit dem nächsten Richter. Und dann hören wir weiter dann von Andreas Reger über den Richter Gideon. Lass uns noch aufstehen und beten.